Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Sturm auf den Regierungssitz. In der Zentralasiatischen Republik demonstrieren Oppositionelle gegen die Regierung. Geld für die Banken. Die griechische Regierung unterstützt die eigenen Banken mit weiteren 15 Milliarden Euro. Urteil erst im Sommer. Der Prozess gegen die drei Schweizer Schläger von München dauert länger als geplant. Das Wetter morgen in Juranähe und am Nordrang wird es wolkig und etwas nass, sonst zeitweise sonnig. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Jetzt gibt's zuerst Nachrichten mit Christoph Studer.
In der Zentralasiatischen Republik Kirgisistan fordern Straßenkämpfe zwischen Demonstranten und der Polizei zahlreiche Menschenleben. Allein in der Hauptstadt Bischkek kamen mindestens 17 Menschen um, zudem gab es Dutzende von Verletzten. Ursprüngliche Berichte von Bürgerrechtlern, wonach der Innenminister umgekommen sei, wurden von offiziellen Stellen dementiert. Die Opposition fordert den Rücktritt des autoritären Präsidenten Bakijew. In Thailand eskaliert der Konflikt zwischen Regierung und Opposition. Hunderte Demonstranten haben das Parlamentsgelände gestürmt. Daraufhin verhängte Ministerpräsident Abhisit den Notstand über die Hauptstadt Bangkok. Damit soll die öffentliche Ordnung wiederhergestellt werden, sagte Abhisit in einer Fernsehansprache. Die Sicherheitskräfte haben nun Sonderrechte und können Protestierende festnehmen sowie Demonstrationen auflösen. Die Opposition fordert den Rücktritt der Regierung. Die SP will mehr Mitbestimmung in der Wirtschaft. Dieses Ziel hat die SP-Spitze im neuen Parteiprogramm formuliert. Festhalten will die SP-Führung an einem Anliegen aus der Gründerzeit der Partei. Auf lange Sicht soll es eine andere Wirtschafts- und Gesellschaftsform geben als die des Kapitalismus. Weiter steht die SP ein für einen starken Staat und großzügige Sozialleistungen. Und sie möchte, dass die Schweiz der EU beitritt. In Spanien ist gegen den international bekannten Richter Baltasar Garzón Anklage erhoben worden. Dies, weil Garzón in früheren Jahren unerlaubterweise Ermittlungen eingeleitet hatte zu den Verbrechen während des spanischen Bürgerkriegs. Zur möglichen Anklage gegen Garzón läuft noch eine Rekursfrist. Sollte Garzón verurteilt werden, dann bedeutet dies automatisch ein Berufsverbot. Garzón erlangte internationale Bekanntheit, als er in den 90er Jahren den ehemaligen chilenischen Staatschef Augusto Pinochet festnehmen ließ. Griechenlands Banken erhalten zusätzlich 15 Milliarden Euro vom Staat, wie die griechische Regierung mitteilt. Dies, weil Griechenland hoch verschuldet ist und die Banken deshalb immer höhere Zinsen bezahlen müssen für Kredite, die sie an den Finanzmärkten aufnehmen. Seit heute überprüfen außerdem Experten des Internationalen Währungsfonds die Steuergesetze und die Staatsausgaben Griechenlands. Der Prozess in München gegen drei mutmaßliche jugendliche Schläger aus der Schweiz dauert länger als bisher angenommen. Laut einer Gerichtssprecherin sind 5 neue Verhandlungstermine vereinbart worden, der letzte ist Ende Juni. Die drei jungen Schweizer sollen im vergangenen Sommer in München wahllos 5 Menschen zusammengeschlagen haben. Im bisherigen Prozessverlauf haben die drei Angeklagten jegliche Aussage verweigert. Die Schweiz ist bei der Regelung von Bankenboni schon relativ weit, weiter jedenfalls als viele andere Länder. Zu diesem Schluss kommt der Financial Stability Board, der die Stabilität des internationalen Finanzsystems sicherstellen soll. Laut dem jüngsten Bericht sind in der Schweiz verschiedene Regelungen bereits in Kraft, die in anderen Ländern erst geplant sind. Positiv bewertet der Bericht insbesondere die neuen Regelungen der FINMA, wonach Boni so ausgestaltet sein müssen, dass kurzfristige Risiken nicht mehr belohnt werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.847 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.905 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu 1.4322 gehandelt, der Dollar zu 1.0733.
Info 3 Abend. Die Themen.
Zu autoritär, zu korrupt. In Kirgisistan haben viele Menschen genug von ihrem Präsidenten. Zu abgehoben, zu kopflastig. Politexperten kritisieren das neue SP-Parteiprogramm. und zu gefährlich, um ihn wegzuschleppen. Der chinesische Frachter auf dem Great Barrier Reef muss zuerst leer gepumpt werden. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Morgen ist es im Westen und am Nordrand der Schweiz wechselnd bewölkt, vereinzelt gibt es Schauer. Sonst ist es zeitweise im Tessin und in Graubünden sogar ziemlich sonnig. Die Temperatur erreicht 16 bis 20 Grad. DRS3 Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr auf der Nord-Süd-Achse. 3 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden. Weiter Stau oder stockender Verkehr auf folgenden Strecken. In der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affolten. Sowie Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affolten. Und in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Hagnau. Sowie auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau.
Info 3 Abend.
Das zentralasiatische Kirgisistan ist mausarm, eingequetscht zwischen Kasachstan, China, Tadschikistan und Usbekistan, und die Bevölkerung erlebt seit Jahren eine korrupte Regierung nach der anderen. Sie wird ein bisschen geduldet, dann kommt der Putsch. Seit ein paar Wochen brodelt es wieder. Tausende Oppositionelle fordern den Rücktritt des umstrittenen Präsidenten Bakijew. Dieser führt das Land mit eiserner Faust. In den letzten Stunden sind die Proteste nun ausgeartet. Aus Moskau Peter Giesling.
In Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisistan, kam es heute Vormittag zu einer regelrechten Straßenschlacht. Sicherheitsleute wurden aus Polizeiautos gezerrt und verprügelt. Mit einem gekaperten Schützenpanzer versuchten Demonstrierende, das Regierungsgebäude einzunehmen. Die Polizei wiederum versuchte nicht nur mit Tränengas und Gummischrot, sondern, wie hier Videoaufnahmen bezeugen, auch mit scharfer Munition die heranstürmende Menge auf Distanz zu halten. Mehrere Menschen sind dabei erschossen worden. In der Stadt Narin haben heute Oppositionelle das Rathaus erobert und den dortigen Gouverneur vertrieben. Ähnliches hatte sich bereits gestern Dienstag in der Stadt Talas ereignet. Dort hätten sich, so berichten Agenturen, mittlerweile auch zahlreiche Polizisten den Protestierenden angeschlossen. Im Gebiet des berühmten Issyk-Kul-Sees hat der Gouverneur offenbar freiwillig sein Amt niedergelegt. Und Askar Akayev, der langjährige Präsident Kirgisistans, der vor 5 Jahren von der sogenannten Tulpenrevolution selbst aus dem Amt gejagt worden war, Akayev hat heute Nachmittag im Sender Echo Moskau erklärt, die Ziele der kirgisischen Opposition inhaltlich voll zu unterstützen. Die Politik seines Nachfolgers Bakijew nämlich habe das Land in eine große Krise gestürzt. Präsident Bakijew hatte sich im vergangenen Sommer seine umstrittene Wiederwahl mit Wahlfälschungen erstritten und die Opposition hat sich damit nie abfinden können. Denn Bakijew hat sich in den letzten Jahren, wie einst auch sein Vorgänger Akayev, immer autoritärer gebärdet, bei den Regierungsgeschäften eine Vetternwirtschaft betrieben und auch die Pressefreiheit und andere wichtige Grundrechte immer stärker eingeschränkt. Russland und die USA haben heute die Konfliktparteien zu einem friedlichen Dialog aufgefordert, wohl nicht ganz ohne Erfolg. Die russische Agentur Interfax jedenfalls berichtet zurzeit, dass inzwischen einige zuvor festgenommene Oppositionsführer Kirgisistans wieder freigelassen worden seien. Sie seien jetzt auf dem Weg zum Regierungsgebäude, um mit den dortigen Machthabern über einen allfälligen Ausweg aus der Krise zu beraten. Man muss indes kein Hellseher sein, die aktuellen Auseinandersetzungen könnten sich in den nächsten Tagen in einen noch weit tiefer greifenden eigentlichen Bürgerkrieg in der zentralasiatischen Bergrepublik Kirgisistan ausweiten.
Info 3 Abend.
Die SP will wieder zurück auf die Gewinnerseite. Dabei helfen soll ihr ein neues Parteiprogramm. Ein erster Entwurf für ein solches Programm hat die SP heute präsentiert. Fernziehen bleibt die Überwindung des Kapitalismus. Um dies zu erreichen, will sie die Wirtschaft demokratisieren. Das heißt, wenn es nach der SP geht, sollen die Rechte der Arbeitnehmer gestärkt und das Kapital zurückgedrängt werden. Oliver Washington über die Not der SP und ob sie mit dem neuen Programm punkten kann.
Die SP präsentiert in ihrem neuen Parteiprogramm eine neue Vision. Sie will den Kapitalismus demokratisieren. Politanalyst Michael Herrmann sagt dazu:
Ein Parteiprogramm, das soll wirklich auch Visionen präsentieren.
Eine Vision ja, trotzdem zeigt sich Michael Herrmann irritiert ob dieser Vision der SP.
Diese Vision hat eigentlich sehr wenig mit der politischen Realität der SP zu tun. Also wir haben praktisch keine Forderungen der SP, die in diese Richtung gehen. Also offenbar ist es auch nicht so ein zentrales Anliegen dieser Partei. Und dann ist es doch komisch, wenn es dann in einem Programm derart viel Platz einnimmt.
Die SP politisiere mit ihrer neuen Vision am eigenen politischen Alltag vorbei und über die Köpfe von möglichen neuen Wählerinnen und Wählern hinweg.
Das Parteiprogramm kommuniziert für mich eine Botschaft, die sehr kopflastig ist, sehr abgehoben ist, relativ wenig mit den aktuellen politischen Debatten, mit den realen Auseinandersetzungen zu tun hat und für mich gar nostalgisch ein bisschen alte Zeiten, alte Ideale der SP noch einmal aufleben lässt.
Mit ihrer Vision, die Wirtschaft zu demokratisieren, positioniert sich die SP als klare linke Kraft. Dass die Sozialdemokraten so abgesprungene Wähler zurückgewinnen können, bezweifelt Politologe Andreas Ladner.
Was das kurzfristige Zurückgewinnen an Wählerstimmen, das Gewinnen von Popularität, die zurzeit ein bisschen fehlt, anbelangt, so muss man doch sagen, dass hier wenig neue Ideen auftauchen, dass auch gewisse Ängste und Sorgen, die in der öffentlichen Diskussion immer wieder formuliert werden, gar nicht aufgenommen werden.
Die SP hätte auch Fragen der Kriminalität oder der Integration aufgreifen müssen, um verlorene Wähler zurückgewinnen zu können. Stellt sich noch die Frage, welches Signal die Partei gegen innen aussendet. Kann sie den Gewerkschaftsflügel und den liberalen Flügel zufriedenstellen? Michael Herrmann sagt dazu.
Von mir aus gesehen hat es zu wenig Fleisch am Knochen, dass es beispielsweise den Gewerkschaftsflügel befriedigen könnte. Also es ist zwar links in der Ideologie, aber es ist dann doch sehr abgehoben, also nicht wirklich gewerkschaftlich. Und es ist dann zu wenig fordernd, auch gerade beim Thema Migration, dass es den Sommaruga-Flügel befriedigen könnte.
Was aber den Vorteil haben könnte, dass ein parteiinterner Streit ausbleiben dürfte. Ladner und Herrmann sprechen von einer vertanen Chance. Um ein positives Signal des Aufbruchs auszusenden, hätte die SP Antworten liefern müssen auf Fragen des Alltags und sie hätte konkreter aufzeigen sollen, wie sie den Kapitalismus bändigen will.
Info 3 Abend.
Noch immer steckt der chinesische Frachter auf dem prächtigen Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens fest. Spezialisten haben sich nun daran gemacht, die 950 Tonnen Öl aus dem Rumpf des Kohlefrachters zu pumpen. Denn erst wenn der Kahn leer ist, kann versucht werden, das Schiff vom Riff wegzuschleppen. Bernd Muschborowska über die heiklen Arbeiten an der Shenin One.
Nach dem Schiffsunglück im Great Barrier Reef hat sich die Lage offenbar etwas entspannt. Nach Angaben der Schifffahrtsbehörde des australischen Bundesstaates Queensland konnte der havarierte Kohlefrachter stabilisiert werden. Der Treibstoff, insgesamt mehr als 900 Tonnen Schweröl, soll jetzt abgepumpt werden, um ein weiteres Auslaufen des Öls in das Great Barrier Reef zu verhindern. Ein holländisches Expertenteam mit Spezialausrüstung sei bereits auf dem Flug nach Australien, berichtete der australische Rundfunk. Die geplante Aktion ist nicht ohne Risiko, weil der Frachter im seichten Wasser auf dem Korallenriff festliegt. Ein zweites Boot dort ankern zu lassen sei schwierig, hieß es. Sollte das Schiff auseinanderbrechen und der gesamte Treibstoff ins Meer laufen, hätte das für diesen Teil des Great Barrier Reefs katastrophale Folgen, sagte die Korallenexpertin Sophie Doof.
Wenn sich das Öl mit den Sedimenten im Korallenriff vermischt, dann kann das langwierige Folgen für das Ökosystem des Korallenriffs haben.
Premierminister Kevin Rudd sagte, die Regelung des Schiffsverkehrs durch das Great Barrier Reef müsse dringend geändert werden. Es ist für mich noch immer unfassbar, wie ein Schiff bei klarer Sicht 12 Kilometer vom Kurs abkommen und mitten in das Great Barrier Reef hineinfahren konnte. Wir müssen jetzt klären, wie das passiert ist und wer dafür zur Verantwortung gezogen wird. Außerdem müssen wir untersuchen, welche Regeln für das Great Barrier Reef verändert werden müssen. Eine Lotsenpflicht beispielsweise oder ein Überwachungssystem für die Schiffe, die dort entlangfahren. Umweltschützer hatten mehrfach beklagt, dass Schiffe vom Kohlehafen Gladstone aus zwischen der australischen Küste und dem Great Barrier Reef hindurchfahren dürfen und dabei nicht mal einen Schiffslotsen an Bord haben müssen. Australische Fischer, die in der Region mit ihren kleinen Booten auf Fischfang gehen, sagten, sie hätten schon mehrmals fast Zusammenstöße mit den Korallenriffen beobachtet.
Die tägliche Portion News und Hintergründe um 12 und um 5, das ist Info 3. Uns gibt's auch unter www.drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.